Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Kläglich war, sehr kläglich, des Satyrs Marsyas Schicksal, heißt es bei Ovid. Denn Marsyas spielt so lustvoll auf einer Doppelflöte, dass er den Gott Apoll zum Wettstreit herausfordert, ihn besiegt und daher von dem wütenden Bewohner des Olymp bei lebendigem Leib gehäutet wird. Der Mythos diente immer wieder als Parabel über das Verhältnis von Schönem und Hässlichem, Ohnmacht und Macht, Körper und Seele. Jörg Margenau liest ihn als eine Geschichte über die Möglichkeiten der Kunst und geht seiner Wirkungsgeschichte bis in die Gegenwart nach. Wie gefährlich ist es, der Welt etwas Schönes entgegenzusetzen?
Kläglich war, sehr kläglich, des Satyrs Marsyas Schicksal, der von Apollo besiegt im Getön des tritonischen Rohres, jetzo die Strafe bestand. »Was entziehst du mir selber mich?« rief er. »Ah, mich gereut's!« »Ah«, schrie er, »so viel nicht gilt mir das Schallrohr.« Doch wie er schrie, zog jener die Haut ihm über die Glieder, und nichts war als Wunde zu schauen. Blut rieselte ringsum. Aufgedeckt lag Muskel und Sehnen, auch die zitternden Adern schlugen, der Hülle beraubt. Aufzuckende Eingeweide konnte man zählen sogar. Und der Brust durchscheinende Fiebern.
Schaurige Verse. Klingt wie aus einem Anatomiekurs.
Oder aus dem Institut für Tierversuche. Der Satyr Marsyas ist ein tierhaftes, zottiges Wesen.
Sind wir gar im Schlachthaus?
Und der Schlächter, der ihm die Haut abzieht, ist der Gott Apoll, der doch eigentlich für das Schöne zuständig ist. Der Gott der Künste als grausamer Schinder.
So beginnt Ovid in den Metamorphosen seine Darstellung des Marsyas-Mythos.
Oder vielmehr, so endet er. Denn was Ovid erzählt, ist das Ende der Geschichte. Wie es dazu kam, erschließt sich aus diesen Zeilen nicht.
Apoll hat den Flötenspieler Marsyas in einem musikalischen Wettstreit besiegt. Und dafür, dass er verloren hat, wird er jetzt auch noch gefoltert.
Nur das interessiert Ovid. Ziemlich voyeuristisch. Er scheint den Gewaltakt geradezu auszukosten, oder?
Man darf griechische Mythen aber nicht moralisch lesen.
Und auch zu göttlicher Gewalt hatten die Griechen ein anderes Verhältnis.
Wir müssen das gesamte Geschehen in den Blick nehmen. Marsyas und Apoll sind Partner, so seltsam das auch klingt. Sie erzeugen gemeinsam etwas, das jeder für sich nicht kann.
Es geht um die Entstehung von Kunst.
Und dafür ist Apoll sehr wohl zuständig.
Er braucht aber den Marsyas dafür.
Auch wenn der nicht weiß, wie ihm geschieht. Fangen wir ganz vorne an mit unserer Untersuchung.
Aber wo ist der Anfang? Mythen haben häufig dasselbe Schicksal erlitten wie griechische Amphoren oder Statuen, von denen oft nur Bruchstücke überliefert sind. Aus ihnen muss dann auf das verlorene Ganze geschlossen werden.
Das Verhältnis der Teile zum Ganzen spielt auch innerhalb des Mythos eine entscheidende Rolle. Die fragmentarische Überlieferung findet ihre Entsprechung in der Zerlegung der Hauptfigur. Man kann es nicht anders sagen. Marsyas wird fragmentiert.
Er wird das Opfer einer Vivisektion. Apoll zieht ihm bei lebendigem Leib die Haut ab.
Und dieses Präparat führt Ovid vor als pars pro toto.
Und dann?
Dann ist von den Trauernden die Rede. So viel zumindest wird dem Opfer zugebilligt. Dass es eine Familie gibt, Naturwesen, Faune, Nymphen. Und sie lehnen wie er, die ihn beweinen. Aus ihren Tränen entspringt der Fluss in Phrygien, der den Namen des Geschundenen erhielt.
In manchen Überlieferungen ist es auch das Blut des Marsyas, aus dem der Fluss entsteht.
Aber in beiden Fällen ist es der Schmerz, der die Verwandlung begründet. Sei es der Schmerz der um ihn Trauernden oder der Schmerz des malträtierten Leibes. Der Schmerz ist der Motor der Metamorphose. Er ist der Ursprung des Flusses. Er ist aber auch, und darum geht es in diesem Mythos, der Ursprung der Kunst.
Ihn wehklageten Faune, die ländlichen Mächte der Waldung. Ihn die Satyrgebrüder und du, ruhmvoller Olympus. Ihn auch der Nymphengeschlecht. Und wer in der bergigen Gegend Herden der wolligen Schaf und gehörnete Rinder umhertrieb. Aber das fruchtbare Land empfing die fallenden Tränen, durchgenetzt, und trank sie hinab in die innersten Adern, wo sie, zu Wasser geseigt, aufquellen an freiere Lüfte. Jäh zu dem stürmischen Meer im Hang abschüssiger Ufer rollt der Marcia-Strom durch Phrygia lautere Wellen.
Die Metamorphosen entstanden in den Jahren 1 bis 8 nach Christus, sind also vom griechischen Original schon weit entfernt. Rund 500 bzw. 400 Jahre sind seit den Erwähnungen des Marcios bei Herodot, Xenophon und Platon vergangen. Sie sind so beiläufig, dass der Mythos allgemein bekannt gewesen sein muss. Herodot?
In der Stadt Kelainai hängt auch die Haut des Satyrn Marcias. Diese hat nach der Sage der Phrygier Apollon dem Marcias abgezogen und hier aufgehängt.
Xenophon?
Hier soll Apollon dem Marcias, nachdem er ihn im Wettstreit besiegte, die Haut abgezogen und sie in der Quellgrotte aufgehängt haben. Darum heißt der Fluss Marcias.
Und bei Platon gibt es eine Stelle im Symposion, wo Alkibiades Sokrates mit Marcias vergleicht. Denn der sei auch ziemlich hässlich, bringe aber Schönes hervor. Platon geht es darum, dass jemand, den wir uns eher hässlich vorstellen müssen, wie Sokrates
oder wie der Satyr Marcias,
dass auch der Hässliche eine schöne Seele besitzt.
Schönheit, und das ist bei Platon deckungsgleich mit Weisheit, ergibt sich nicht aus der Oberfläche. Sie entsteht in den Gesprächen, die Sokrates führt, und in den Gedanken, die er im Gesprächspartner hervorruft.
Bei Marcias ist es die Musik, die ihn beherrscht und veredelt.
Dieser Aspekt des Schönen kommt bei Ovid jedoch gar nicht vor.
Kläglich war, sehr kläglich, des Satyrs Marcias Schicksal.
Was findet Ovid nur so kläglich an ihm? Dass er jammert? Dass er schreit, während ihm die Haut abgezogen wird? Dass er sein Musikinstrument auf einmal gar nicht mehr so wichtig findet?
Vielleicht meinte der Übersetzer Johann Heinrich Voss im Jahr 1798 das weniger abwertende, dafür empathischere beklagenswert. Das Grimmsche Wörterbuch aus dieser Epoche unterscheidet für kläglich noch einen aktiven und passiven Gebrauch, also klageübend ebenso wie Klage hervorrufend, sodass im kläglichen Schicksal beides zusammenfällt.
Im Original von Ovid steht das nicht. Da ist in einer Rahmenerzählung von lykischen Bauern die Rede, die sich gegenseitig Geschichten erzählen und dabei an den sagenhaften Satyr Marcias erinnern. Und dann beginnt es in der Übersetzung von Michael von Albrecht direkt mit der Marcias-Klage.
Warum ziehst du mich von mir ab?
Gerhard Fink übersetzt.
Warum reißt du mich von mir selbst los?
Das klingt direkter und weniger metaphorisch als das »Was entziehst du mir selber mich?« in der Variante von Voss.
»Quid me mihi detrahis«,
heißt es im lateinischen Original. Detrahere kann auch verleumden, schädigen, erniedrigen, herunterreißen, abziehen bedeuten. Und da wären wir dann schon eher bei der Sache. Für Leser und Hörer der Neuzeit, die »Was entziehst du mir selber mich?« mit der Kenntnis der christlichen Kulturgeschichte vernehmen, klingt darin der Ruf des gekreuzigten Jesu an: mein Gott, warum hast du mich verlassen?«
Der Kunsthistoriker Edgar Wind deutet den Schrei des Marcias als Ekstase im Todeskampf und sieht darin auch ein Motiv der Erlösung. Er zitiert Dantes göttliche Komödie, den Beginn des Paradiso-Teils. Da wendet sich Dante im Gebet direkt an Apoll. Dessen Bluttat hat sich für ihn in einen Gnadenakt verwandelt. Also eine christliche Transformation des Mythos.
Dring ein in meine Brust und erfülle mich mit deinem Geist, wie du es bei Marcias getan hast, als du ihn aus der Hülle seiner Glieder rissest.
Als Dichter muss Dante durch den Schmerz und die Todesangst des Marsyas hindurch, um ins Paradies oder vielmehr zum dichterischen Lorbeer Apolls zu gelangen.
Eine ziemlich gewagte Interpretation, den Vorgang der Enthäutung als geistige Durchdringung zu interpretieren.
Die Assoziation einer Kreuzigung ist allerdings beim Anblick des hängenden, an einen Pfahl gebundenen Marsyas durchaus in Reichweite. Und genau so wurde er in der Kunstgeschichte immer wieder abgebildet.
Seine Verlassenheit ist aber eine andere als die des Erlösers am Kreuz. Der Gott ist ja anwesend. Und gerade darin besteht der Schrecken. Apoll oder wahlweise seine amtlich bestellten Folterknechte stehen vor ihm mit dem Messer in der Hand. Marsyas droht nicht der Verlust des Gottesbezugs, sondern der zu sich selbst durch den göttlichen Gewaltakt. Zu seiner Form, seiner Gestalt, seiner Oberfläche, seinem Sein.
Quid me mihi de trahis?
Was tust du da mit mir? Was soll das bedeuten? Wer bin ich für dich?
Wird Marsyas geopfert? Und wenn ja, zu welchem Zweck? Er versteht den Vorgang nicht. Er schreit, warum? Sein Schmerz kommt auch aus seinem Nichtwissen. Es geschieht etwas mit ihm, das er nicht kommen sah und nicht beeinflussen kann.
Ovid konzentriert sich völlig auf den Vorgang der Enthäutung, auf das körperliche Geschehen. Er versinkt geradezu im Leiblichen. Wie ein Anatom zählt er auf, was unter der Haut zu sehen ist. Muskeln, Sehnen, Adern, Eingeweide. Das zuckende, pulsierende Körperinnere wird freigelegt und einem wissenschaftlichen, neugierigen Blick preisgegeben, der dem auf Distanz bedachten Blick des Gottes entspricht.
Apoll wollte erforschen, was sich unter der Haut des Marsyas verbirgt. Schließlich hatte der Silen mit seiner Flöte so mitreißend gespielt, dass die Musen nach der ersten Kostprobe nicht entscheiden konnten, wem der Sieg gebühre. Marsyas mit dem Aulos oder Apoll mit seiner Lyra.
Woher hat er das? Fragt sich Apoll. Was beseelt ihn und seine Musik? Schneiden wir ihn doch mal auf und schauen nach, wo die Seele sitzt. So jedenfalls ereignet es sich in der Marsyas-Erzählung von Franz Fühmann. Da verspricht Apoll, seinen Herausforderer zu ergründen, falls er ihn besiegen sollte. Eine Formulierung, die Marsyas nicht versteht und die Apoll lediglich in einer Tautologie erklärt.
Was, wenn er sich, der Gott, doch als Sieger erwiese, was er dann mit Marsyas zu tun gedenke? Das werde er gewahren, kam die Antwort. Und da Marsyas fröhlich mutmaßte, er werde dann wohl einen Mondlauf hindurch den himmlischen Droben aufspielen müssen, damit sie, und da kicherte er, damit sie der lieblichsten Töne auch einmal genössen, sprach Apollon, er werde ihn ergründen. Ihn, Marsyas? Ihn. Ihn ergründen? Ergründen. Großäugiges Aufstaunen. Wie das geschehe? Durch Ergründen, erwiderte der Gott. Er werde den Ort seiner Seele suchen.
Hier der wissende Gott, dort der ahnungslose Silen.
Oh nein, umgekehrt. Es ist Apoll, der nach einer Antwort sucht.
Was ist denn eigentlich ein Silen? Wie müssen wir uns so ein Wesen vorstellen?
Silene wurden mal mit tierischem Unterleib dargestellt, mit Hufen, Ziegenfell oder einem Pferdeschwänzchen. Mal traten sie schmerbäuchig, langohrig und mit wildem Bart als rauschhafte Waldwesen auf. Oder sie wurden, um ihre Triebhaftigkeit herauszustellen, mit erigiertem Glied gezeigt. Sie waren aber schon bei den Griechen von den Satyren nicht eindeutig unterscheidbar. Ovid macht keinen Unterschied mehr zwischen ihnen. Bei ihm ist Marsyas ein Satyr.
Auf Gemälden der Renaissance sieht man Marsyas aber auch als schönen nackten Jüngling mit makelloser Haut.
Silenos, der Stammvater der Silene, gilt als Erzieher des Dionysos. In dessen Umfeld gehören die Silene ebenso wie ihre weiblichen Verwandten, die Mänaden. Silene sind Dämonen des Rauschs, des Übergangs. Freundliche Wesen, die allerdings dazu neigen, zu viel zu trinken. Die Herkunft des Silenus ist unklar. Mal wird er als Sohn der Erdgöttin Gaia bezeichnet, mal als Sohn einer Nymphe. Mal ist Hermes sein Vater, mal gilt er als Sohn des Pan. In diesem Assoziationsraum ist Marsyas anzusiedeln.
Es gibt zahlreiche Überlieferungen, künstlerische Darstellungen und literarische Adaptionen des Mythos bis in unsere Gegenwart. Gemeinsam ist ihnen allen, dass sie das Verhältnis von Apoll und Marsyas als Machtverhältnis lesen. Als göttlichen Gewaltakt einerseits, als Beispiel menschlicher Hybris andererseits.
Historisch betrachtet spiegelt sich darin die Unterwerfung der als Barbaren betrachteten Völker durch die Griechen. Die Flöte des Marsyas und die Leier oder Kithara Apolls stehen für den Gegensatz der Kulturen. Das ländliche, bäuerliche Blas- und Melodieinstrument wird durch die höher stehende Harmonie der Lyra zurückgedrängt.
Der Sieg Apolls mit der anschließenden Demütigung und Folter des Unterlegenen feiert und zementiert die bestehende Ordnung.
Zugleich geht es aber auch um die Unterdrückung des Triebhaften, Leiblichen, Naturhaften. Und es geht um den Ursprungsort der Kunst. Der Literatur ist vorbehalten, den Schmerz zu empfinden und der Kunst, ihn darzustellen.
Oder aber ihn demonstrativ zu negieren. In Tizians berühmtem Gemälde »Die Schindung des Marsyas« wird der arme Selen wie ein Schlachttier an den gespreizten Bocksbeinen kopfunter aufgehängt.
Ein knabenhafter, lieblicher Apoll schneidet ihm mit dem Messer in die Brust und lupft die Haut ein bisschen an. Mal schauen, was drunter ist.
Marsyas wirkt erstaunlich entspannt, ja geradezu heiter.
Es scheint, als wäre er mit seinem Schicksal durchaus einverstanden und weit weniger kläglich als Ovid oder vielmehr Johann Heinrich Voss uns das nahelegen wollte.
Der Schmerz setzt im Marsyas-Mythos schon viel früher ein, lange bevor Marsyas überhaupt ins Spiel kommt. Der Schmerz begründet schon den Anfang, denn irgendwo muss man ja immer einen Anfang machen, um eine Geschichte erzählen zu können, auch wenn jeder Anfang willkürlich gewählt ist. Mythen funktionieren wie eine Kette, deren einzelne Glieder miteinander verbunden sind. Eine Geschichte ergibt sich aus der anderen und meistens steht das Verhängnis schon fest, bevor die Protagonisten zum ersten Mal auftreten.
Der Schmerz markiert die Übergänge. Keine Verwandlung ohne Schmerzen. Jede Metamorphose vollzieht sich, indem etwas Altes abgestoßen wird, um in veränderter Gestalt weiterzuleben. Ein solcher Umformungsprozess ist immer ein Gewaltakt.
Die Bruchstellen oder auch Knotenpunkte des Marsyas-Mythos behandeln die Umschlagspunkte von schön und hässlich, von innen und außen, von Natur und Kultur, von Körper und Seele, von Macht und Unterwerfung, von Neugier und Mitleid, von Freiheit und Notwendigkeit.
Und all diese Antagonismen sind nicht möglich ohne den Schmerz. Oder, etwas friedlicher formuliert, ohne die Spannung, die sie zusammenhält.
Das gilt keineswegs nur für die Konfrontation Apolls mit Marsyas. Das gilt auch für jeden einzelnen der beiden Kontrahenten. Apoll ist keineswegs apollinisch, sondern dionysisch in dem, was er Marsyas antut.
Und Marsyas wirkt in seiner distanzierten Abgeklärtheit, jedenfalls auf dem Gemälde Tizians, durchaus apollinisch. Er hat sich erfolgreich von sich selbst entfernt.
Quid me mihi de trahis?
Vielleicht ist Nietzsche in seiner Konstruktion des Apollinischen und des Dionysischen als Gegensatz nicht auf Marsyas eingegangen, weil es nicht in sein Konzept gepasst hätte. Zu Marsyas gibt es bei Nietzsche nur ein paar nichtssagende Randnotizen.
Apoll ist eine Figur des Übergangs, der Verwandlung. Deshalb wird er zumeist im Jünglingsalter und ohne Schamhaar dargestellt, noch nicht ganz Mann, aber nicht mehr Kind, ewig juvenil und zugleich androgyn. Es gibt Bilder, auf denen man ihn für ein Mädchen halten könnte, mit hochgestecktem Haar und weichen Körperformen.
Das berühmte weibliche Idealbildnis von Botticelli zeigt eine Frau mit einem Medaillon um den Hals, auf dem Apoll und Marsyas abgebildet sind. Apoll jedoch mit weiblichen Brüsten. Dass das Idealbild weiblicher Schönheit ausgerechnet das Bild einer Häutung durch einen androgynen Gott um den Hals trägt, deutet den tiefen Zusammenhang von Schönheit, Bändigung, Wandlung und Schmerz an.
Apolls Wahrzeichen sind nicht zufällig die Lyra oder Kithara und der Bogen. Apoll repräsentiert nicht nur Harmonie und Schönheit, als deren Gottheit er in der Renaissance auferstand, sondern auch Gewalt und Tod. Die Musen umlagern ihn, aber zu ihm gehört auch seine Zwillingsschwester Artemis, die Göttin der Jagd, die ebenfalls mit einem Bogen ausgerüstet ist. Er ist der Gott der Künste und der Gott der Schmerzen. Und das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Lyra und Bogen sind keine Gegensätze, sondern verwandte Werkzeuge.
Bei Heraklit heißt es in Fragment 49, und damit kann eigentlich nur Apoll gemeint sein:
Sie verstehen nicht, wie sich Absonderndes sich selbst beipflichtet. Eine immer wiederkehrende Harmonie, wie im Fall des Bogens und der Leier.
Und in Fragment 53 weist Heraklit darauf hin, dass der Name des Bogens Leben ist, sein Tun aber Tod, wobei er mit den griechischen Worten bios, Bogen, und bios, Leben spielt. Im Bogen ist die Lebensspanne symbolisiert, in der Lyra das rechte Maß als Stimmung oder Saitenspannung.
Beides sind Saiteninstrumente, die mit Spannung operieren. Beide sind Distanzwaffen, die aus der Ferne treffen, sei es mit einem Pfeil, sei es mit Tönen.
Apoll kann seine Gegner treffen, ohne ihnen nahe kommen zu müssen. Das macht ihn aus. Distanz und kühler Blick sind Bedingungen für den Erfolg des Schützen oder, wie der Schriftsteller Thomas Hettche schreibt,
des erkennenden Subjekts, das sich die Welt auf Abstand hält, um klar zu sehen.
Deshalb ist Apoll in der Rolle des Schinders mit dem Messer in der Hand so bestürzend. Das passt nicht zu ihm. Aber nicht deshalb, weil er rachsüchtig und gewalttätig auftritt, denn das tut er immer wieder, sondern weil er im Verhältnis zu Marsyas die Distanz verliert, die ihn als Vernunftwesen charakterisiert. Er berührt ihn. Er kommt ihm nahe wie keinem Wesen sonst.
Deshalb geht es nicht um Marsyas Kopf, sondern um seine Haut als Organ der Berührung, als haptischer Sinn und natürlich auch als Fläche der Schmerzen.
Und es ist nicht verwunderlich, dass Apoll im Lauf der Überlieferungsgeschichte bald schon wieder in gebührenden Abstand gerückt worden ist. In eine Position, die ihm, dem Unnahbaren, entspricht.
Dann übernehmen die Skythen als amtlich bestellte Folterknechte das Geschäft des Hautabziehens. Oder es sind, wie in der Erzählung von Franz Fühmann, die Musen, die für ihn operieren, während er das Geschehen interessiert beobachtet. Aber gehen wir, bevor wir dem Ende zu nahe kommen, zurück an den Anfang.
Lange vor Apoll hat die kämpferische Athene ihren Auftritt. Sie bestimmt das Schicksal des Marsyas.
Man könnte dessen Geschichte mit der wunderschönen Gorgo Medusa beginnen lassen, die den Zorn Athenes erweckte, weil sie mit Poseidon ausgerechnet im Athene-Heiligtum auf der Akropolis schlief.
Poseidon hatte mit Athene noch etwas auszufechten. Das wäre dann noch eine weitere Vorgeschichte. Dafür konnte wiederum Medusa nichts.
Aus Zorn und Eifersucht und Gekränktheit verwandelt Athene sie in ein Ungeheuer mit Schlangenhaaren und den Hauern eines Raubtiers. So grässlich, dass jeder, der sie erblickt, zu Stein erstarrt.
Da haben wir den ersten Umschlag von schön zu hässlich, wie er in dieser Mythenkette ständig vorkommt.
Athene unterstützt dann Perseus bei dem Auftrag, die Medusa zu töten, indem sie ihm den Tipp mit dem Spiegel gibt. So gelingt es Perseus, die Medusa zu enthaupten, ohne sie direkt anschauen zu müssen.
Der Blick, die Blickumkehr oder der abgewandte Blick. Das ist ein zweites wiederkehrendes Motiv, eng verknüpft mit dem der Schönheit und des Schmerzes.
Die Gorgonen in Steno und Euryale brechen daraufhin in ein lautes Klagen über den Tod ihrer Schwester Medusa aus. Und diese Klagerufe ahmt Athene auf dem Musikinstrument Aulos nach.
Das hat nichts mit Mitleid oder Bedauern zu tun, wie manche Interpreten an dieser Stelle meinen. Denn das wäre griechischen Göttern vollkommen fremd. So wie Apoll seinen Sieg über Marsyas feiert, indem er den Gegner vor Schmerz schreien lässt, so feiert auch Athene ihre Überlegenheit, indem sie das Trauergeschrei der Gorgonenschwestern nachahmt.
Der Aulos, den sie zu diesem Zweck erfand, ist ein aus Knochen oder Holz geschnitztes, doppelrohriges Blasinstrument mit einem Rohrblatt als Mundstück, ähnlich der Oboe.
Diese sogenannte Doppelflöte ist also ursprünglich reiner Schmerzausdruck, den Athene mit ihrem Flötenspiel imitiert. Das ist ja die erste Antwort darauf, was Kunst ist. Mimesis, Nachahmung der Natur. Die Verwandlung von Schmerz in Kunst steht also bereits am Anfang der Marsyas-Geschichte, bevor sie sich an deren Ende wiederholt.
Aber es wird noch besser. Athene führt ihr neues Instrument den Göttern vor, beglückt und begeistert vom herzzerreißenden Klang. Doch die Götter sind keineswegs ergriffen. Sie brechen in ein olympisches Gelächter aus. Athene ist konsterniert und beleidigt. Erst als sie an einem stillen Bergsee für sich alleine spielt, entdeckt sie, was so komisch war. Sie sieht ihr Spiegelbild im Wasser mit aufgeblähten Backen, dickem Hals, blau hervortretenden Schläfenadern und zusammengekniffenem Mund. Die Flöte bringt schöne Töne hervor, sie macht aber die Musikerin hässlich.
Wieder geht es um den Blick. So gelungen das Hören, so missraten der Anblick. Der Blick durchdringt gewissermaßen die dünne Haut der Kunst und sieht dahinter die Lächerlichkeit der Anstrengung. Da haben wir die zweite Variation des Themas, schön und hässlich.
Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit, hat bekanntlich Karl Valentin gesagt, eine Einsicht, zu der schon Athene gelangte.
Arbeit ist jedoch nicht Sache der Götter. Anstrengung entstellt die Gesichtszüge und eben deshalb sind Götter keine Künstler, sondern Betrachter oder Zuhörer.
Also wirft Athene den Aulos weg und verflucht ihn. Wer ihn findet, dem solle es übel ergehen. Und schon bricht Marsyas aus dem Gebüsch.
Das ist der Augenblick, den die berühmte Statuengruppe des Myron einfängt, die auf der Athener Akropolis stand. Eine Rekonstruktion ist im Frankfurter Liebighaus zu sehen. Athene hat die beiden Flötenrohre weggeworfen und schiebt sie mit dem Fuß noch weiter von sich weg,
während Marsyas sich in einer Geste aus Neugier und Furcht, Hingezogenheit und Zurückweichen nähert. Er streckt den rechten Fuß aus hin zu einer Flöte, während die andere ihm direkt vor den linken Fuß gefallen ist.
Er weiß nicht, wie ihm geschieht, aber in diesem Moment ist sein Schicksal bereits besiegelt. Schon jetzt könnte er seine große Warum-Frage formulieren. Warum ich? Oder wie er im Mythos fragt:
Warum entziehst du mir selber mich?
Gezeigt wird der Moment vor dem Verhängnis. Noch hat er die Flöte nicht ergriffen, noch könnte er sich abwenden.
Dieses Anhalten der Zeit ist ein künstlerisches Verfahren, das in einer anderen Konstellation am Ende der Geschichte wiederkehrt. Auch dazu gibt es eine berühmte antike Figurengruppe, eine römische Kopie zu sehen im Münchner Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke.
Der gefesselte Marsyas hängt an einem Baumstamm. Neben ihm sitzt ein Skythe als Folterknecht, der das Messer schleift und offensichtlich sehr gründlich darüber nachdenkt, wo er es gleich am besten ansetzen sollte. Auch hier ist der gespannte Moment der Erwartung festgehalten, das noch nicht, das aber schon den ganzen Schmerz enthält.
Dieses Ende ist schon besiegelt, wenn Marsyas die verfluchte Flöte aufhebt und zu spielen beginnt.
Und siehe da, er spielt ganz wundervoll. Es ist, als ob er immer schon Flöte gespielt hätte. Es ist eine Zauberflöte. Das zottige Naturwesen verwandelt sich in einen Musiker, der Kunst hervorbringt und darüber schöner wird.
Athene, die Göttin, wurde hässlich im Spiel. Marsyas, von der tierhaften Seite kommend, veredelt die Musik.
Beglückt über dieses Erlebnis spielt er seinen Stammesbrüdern vor. Und die klatschen sich vor Vergnügen auf die Schenkel, fangen an zu tanzen und den Rhythmus zu stampfen.
Der österreichische Schriftsteller und Mythenerzähler Michael Köhlmeier schildert die Szene so.
So zog er vor die Bauern und spielte ihnen bei ihren Festen auf. Und die sagten: Marsyas, so kennen wir dich gar nicht, warum kannst du das? Und er antwortete: Ich kann es aus mir heraus, so bin ich. So bin ich. Genau so bin ich. Das war in dir drinnen? staunten sie. Ja, das war in mir drinnen, staunte auch er. Die Bauern bewunderten ihn mit offenem Mund, und einer sprach es schließlich aus. So schön wie du spielt nur Apoll, und der ist immerhin der Gott der Musik.
Marcias hält sich demnach für den genialen Schöpfer der Musik, als ob sie in ihm drinnen wäre und nicht aus dem Instrument göttlichen Ursprungs käme, in dem der Schmerz der Schwestern der Medusa aufgehoben ist. Davon weiß er nichts. Er weiß nicht, was er tut, aber er tut es gut.
Und so lässt er sich dazu überreden, Apoll zu einem Wettkampf herauszufordern.
Apoll, verärgert über diese Vermessenheit, willigt unter der Bedingung ein, dass der Sieger mit dem Besiegten machen dürfe, was immer er wolle.
Marcias ist arglos genug, um zuzustimmen.
Apoll siegt allerdings nur dank eines miesen Tricks, nachdem die erste Runde unentschieden endete.
Die verschiedenen Überlieferungen sind da nicht eindeutig. Es ist nicht einmal erwiesen, ob wirklich die Musen die Jury bildeten.
Apoll gewinnt erst, nachdem er verlangt, dass in der zweiten Runde mit umgedrehten Instrumenten gespielt werde, sodass Marcias keinen Ton mehr aus seiner Flöte herausbringt, während sich die Kithara immer noch zupfen lässt.
Oder, andere Überlieferung, Apoll singt zur Kithara und gewinnt deshalb. Denn wer Flöte spielt, kann natürlich nicht singen.
Marcias Einwand, Apoll habe zwei Künste benutzt, Gesang und Instrument, und sei dadurch im Vorteil gewesen, weist Apoll zurück. Marcias habe doch auch mit dem Mund geblasen, also Körper und Instrument benutzt. Eine Argumentation, der die opportunistischen Musen folgen.
Und schon hängt der Silen gefesselt in einer Kiefer. Apoll zückt das Messer, Marcias ruft, warum entziehst du mir selber mich?
Und er versucht, sich rauszuwinden, als ob ihm die Musik nichts bedeutet hätte.
So viel nicht gilt mir das Schallrohr.
Begreifen wir Marcias als Prototyp des Künstlers, dann ist dies der Moment, in dem er sich entäußert. Er verleugnet sich. Oder vielmehr seine Kunst. Psychologen würden vielleicht sagen, er hat ein Identitätsproblem. Er gibt sich auf. Daran leidet er.
Aber das trifft die Sache nicht hinreichend. Man kann es auch positiv sehen. In seinem Schicksal drückt sich die Spaltung zwischen Kunst und Künstler aus. Der Künstler muss in der Lage sein, von sich abzusehen, um über sich hinaus zu gelangen. Notfalls fährt er aus der Haut.
Erkenne dich selbst, stand als Inschrift am Apollo-Tempel in Delphi. Das ist der Rat des Orakels.
Doch auch das ist im Spannungsverhältnis zwischen Apoll und Marcias nur die halbe Wahrheit. Die andere heißt, vergiss dich selbst, entzieh dich. Und das ist es, was Marcias so schmerzlich lernen muss. Genie ist der Künstler nicht aus sich heraus, sondern als Empfangender. Ein Kunstwerk entsteht nicht in einem willkürlichen Erkenntnisprozess. Und der Künstler ist etwas anderes als ein autonomes Subjekt, das eine Aktion vollzieht.
Das gilt für die Seite des Marcias, ganz im Gegensatz zum distanziert blickenden Gott Apoll.
Aber der ist eben auch selbst kein Künstler.
Also müssen wir beide, Apoll und Marcias, im Blick behalten, weil es nicht um die Einzelnen geht, sondern um das Wechselspiel zwischen ihnen, um das Nähe- und Distanzverhältnis, das die Kunst und den Moment der Häutung bestimmt.
Das muss auch dem unbekannten Bildhauer klar gewesen sein, der das Wandrelief Apoll mit Kithara, Skythe mit Messer und Marcias mit Flöte schuf, das im Archäologischen Nationalmuseum in Athen hängt. Er setzte die Distanzverhältnisse in Szene. Im Hintergrund steht schon der Skythe mit dem Messer bereit, die Sache ist also längst entschieden, während Marcias sich gerade die Seele aus dem Leib bläst.
Man kann sehen, wie er tanzend in seiner Musik aufgeht. Man sieht seine Leidenschaft, seinen rauschhaften Einklang mit dem Augenblick, dem Ton, dem Rhythmus.
Ganz anders Apoll, der ungerührt und unberührbar dasitzt. Sein Instrument hält er wie eine Waffe. Auch wenn er mit der linken Hand gelangweilt darauf herumzupft, sieht es eher so aus, als würde er gleich einen Pfeil abschießen. Leier und Bogen sind hier eins. Marcias werden schon mal die Instrumente gezeigt. Die Kithara markiert dabei exakt Apolls Blickachse. Sein Blick ist ein Pfeil, der sich in den Gegner bohrt.
Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt, darin die Augenäpfel reiften. Aber sein Torso glüht noch wie ein Kandelaber, in dem sein Schauen, nur zurückgeschraubt, sich hält und glänzt. Sonst könnte nicht der Bug der Brust dich blenden, und im leisen Drehen der Lenden könnte nicht ein Lächeln gehen zu jener Mitte, die die Zeugung trug. Sonst stünde dieser Stein entstellt und kurz unter der Schultern durchsichtigem Sturz und flimmerte nicht so wie Raubtierfelle und bräche nicht aus allen seinen Rändern aus wie ein Stern. Denn da ist keine Stelle, die dich nicht sieht. Du musst dein Leben ändern.
In Rilkes berühmtem Gedicht »Archaischer Torso Apollos« wird der Blick zum Ereignis. Auch wenn Rilkes Torso keinen Kopf und keine Augen hat, ist ihm die Fähigkeit zu schauen nicht abhanden gekommen. Im Gegenteil, er ist nichts als Blick. Der marmorne Körper glüht, glänzt, blendet, flimmert, bricht aus und kulminiert schließlich in dem viel zitierten Schluss:
Denn da ist keine Stelle, die dich nicht sieht. Du musst dein Leben ändern.
Das Kunstwerk besitzt die Kraft, nicht nur genießerisch und erbaulich betrachtet zu werden, sondern den Blick umzukehren und auf den Betrachter zurückzuwerfen.
Erkenne dich selbst, sagt Apollon.
Du musst dein Leben ändern, sagt Rilkes Apollon-Statue. Das entspricht der Aufforderung des Gottes im Umweg über die Kunst.
Und Marcias fragt voller Grauen, warum entziehst du mir selber mich?
Die Blickumkehr. Die Erfahrung, nicht länger der Schauende zu sein, sondern der Angeschaute, ist auch in diesem Ausruf wiederzufinden, in dem Selbstverlust und Selbsterkenntnis zusammenfallen. Marcias hat sich für einen Künstler gehalten, indem er glaubte, seine Fähigkeiten kämen aus ihm heraus. Jetzt, wo ihm die Haut abgezogen wird, erkennt er, dass seine Kunst etwas Losgelöstes gewesen ist. Oder etwas Aufgefundenes, als er die Flöte aufgehoben hat. Sie ist ihm begegnet. Und das hat ihn verändert.
Was Rilke in seinem Gedicht über das Verhältnis des Betrachters zum Kunstwerk sagt, gilt also auch für den Künstler selbst. Auch er steht seiner Kunst gegenüber und wird von ihr gesehen, indem er Erfahrungen mit ihr macht.
Der apollinische Blick hat etwas Entblößendes. Es ist ein Blick, der durch das Kunstwerk hindurch den Künstler fixiert und wissen will, was ist das für ein Typ?
Also ungefähr die Einstellung, mit der wir Romane lesen, Bilder betrachten oder Musikstücke hören.
Es ist der objektivierende Blick des Kritikers, der den Künstler nackt macht und alles ganz genau wissen will. Wo kommt er her? Biografischer Hintergrund. Und vor allem, ist sein Leiden echt?
Schriftsteller haben den Marcias-Mythos immer wieder so gelesen, dass sie in Apoll den Kritiker gesehen haben, als objektivierende, mitleidlose, beurteilende Instanz. Während sie sich selbst als öffentlich Entblößte mit Marcias identifizierten. Schon Jean-Paul sah das so, wenn er schrieb, Apoll habe den Marcias
vom Skalp bis zur Ferse rezensiert, mit einem Federmesser.
Zuletzt war es Thomas Hettche, der sich gegenüber dem ihn anstarrenden Publikum als Marcias empfand. Der Kampf zwischen Apoll und Marcias erzähle
von den Gefährdungen des Künstlers in der Öffentlichkeit und von der Grausamkeit der Kritik. Doch er erzählt auch davon, dass ein solcher Kampf bei den Griechen stets einer um Wahrheit war.
Und worin besteht diese Wahrheit?
Für Hettche darin, dass sie sich verbirgt. Dass sie als Erkenntnis enthüllt werden muss, so dass es angemessen scheint, wenn sie aus einem Leib herausgeschnitten wird.
Das Beängstigende an diesem Mythos wäre demnach, dass die Wahrheit nicht im Gott, nicht im Logos, nicht in der Vernunft liegt, sondern im Leib, im Rausch, im Inneren des Silen zu finden ist.
Aber so, dass er selbst nichts davon weiß.
Also brauchen sich beide, Marcias und Apoll, Und erst in ihrer komplizierten Verbundenheit gibt es die Kunst.
Oder jedenfalls das Wissen darum.
Die Wahrheit besteht darin, dass der Künstler nicht der große Individualist ist, als den wir ihn heute gerne feiern, nicht das exemplarische Subjekt, nicht das Originalgenie, als das er sich vielleicht selbst gerne wahrnimmt, sondern zugleich viel mehr und viel weniger. Noch einmal Thomas Hettje.
So wie uns die Schönheit des Gottes Apoll seine Grausamkeit übersehen lässt, verdeckt die pittoreske Gestalt des Silens, dass auch Pan, zu dem er gehört, ein bedrohlicher Gott ist. Immer, ob im nächtlichen Heerlager vor der Schlacht, dessen Schrecken nach ihm benannt ist, oder im leeren heißen Mittag, der seine Stunde war, bedeutete sein Erscheinen eine Bedrohung der Zivilisation, von Vernunft und Selbstbeherrschung. Pan war fähig, die dünne Haut des Subjekts zu zerstoßen, mit dem Rausch, mit der Angst. In Pans Wut und Ekstase lauert die Barbarei.
Betrachten wir vor diesem Hintergrund noch einmal Tizians großes Gemälde.
Die Details können wir weglassen.
Tizian hebt besonders den Blick des Marsyas hervor.
Mit dem Kopf nach unten hängend schaut er uns direkt an. Er fokussiert die Betrachter des Gemäldes. Er ist in seiner prekären Lage wach und konzentriert und geradezu würdevoll, während Apoll sich in seinem Schnitzwerk verliert.
Apoll schaut in Marsyas hinein, während der aus dem Bild herausschaut. Das ist ein durchaus subtiler Kommentar zum Innen-Außen- und Nähe-Distanz-Verhältnis und zur Frage nach der Wahrheit. Apoll sucht sie. Marsyas hat sie.
Doch das Bild lässt sich auch umgekehrt deuten. Die christliche Lesart, dass Marsyas von seinem tierischen Wesen und von den Fesseln des Leibes befreit werde, indem man ihm das Fell über die Ohren zieht, lassen wir mal beiseite. Tatsächlich steht ja auch die verbreitete Mystifizierung des Künstlers als Schmerzensmann, der, je schöner er leidet, umso größere Kunst hervorbringt, auf dem Boden der christlichen Kultur der Wandlung und des Schmerzes. Tizian aber zeigt nicht die Befreiung der Seele vom Körper, sondern etwas ganz anderes. Unter dem Fell des Gehäuteten kommt eine erstaunlich intakte Oberfläche zum Vorschein. Da sind nicht die Innereien zu sehen, wie sie Ovid in seiner anatomischen Fantasie beschrieben hat, sondern eine grünlich schimmernde Haut und ein durchaus schöner, muskulöser Leib. Da wird also kein Inneres freigelegt, sondern eine neue Hülle. Da wird nichts Leibliches abgeworfen, sondern der Leib wird entblößend offenbart.
Anders gesagt, falls Apoll tatsächlich nach Marsyas Seele sucht, dann hat er sie mit der Haut bereits gefunden. Die Haut ist hier weder innen noch außen, sondern bildet eine opake Zwischenschicht. Die Seele ist nichts Abtrennbares, sondern der Leib selbst. Übrigens ein Gedanke, den auch Thomas Hettje ausspricht.
Bedeutung und Berührung werden hier eins. Das ist das Telos der Haut.
Als Kronzeugen zitiert Hettje den Dichter Novalis.
Der Sitz der Seele ist da, wo sich Innenwelt und Außenwelt berühren. Wo sie sich durchdringen, ist er in jedem Punkt der Durchdringung.
Diese Durchdringung hat Tizian ins Bild gesetzt. Nur sein knabenhafter Apollon scheint das noch nicht begriffen zu haben. Dabei hält er, was er sucht, schon in der Hand. Die Haut als Sitz der Seele.
Tizian hat sich damit zugleich auch in der kunsttheoretischen Debatte seiner Epoche positioniert. In ihr ging es um die etwas scholastisch anmutende Frage, ob für die Malerei die Linie oder die Farbe wichtiger wäre, also Form oder Inhalt. Die Linie ist dabei das apollinische, formgebende und als solches durchaus gewalttätige Prinzip. Die Farbe entspricht dem sinnlich Rauschhaften, Unmittelbaren, also Marsyashaften.
Analog dazu das Verhältnis von Harmonie und Melodie in der Musik, das Apoll mit der Lyra und Marsyas mit der Flöte repräsentieren. Harmonie ist Form, Melodie ist Farbe.
Tizian malt flächig und mit sehr viel Farbe. Er löst die Konturen auf, die Körperumrisse sind unscharf. Sie verschwimmen. Damit ergreift er allein durch die Art und Weise seiner Maltechnik Partei für Marcias. Er drängt das apollinisch Formgebende zurück zugunsten der Farbe. Apoll mag der Sieger im Wettstreit gewesen sein. Bei Tizian triumphiert dennoch Marcias.
Auch die Schriftsteller, von Jean-Paul bis Thomas Hetje, haben sich wie Tizian lieber auf die Seite des Marcias geschlagen. Er ist stets die Identifikationsfigur der Künstler gewesen, vor allem in einem repressiven Umfeld.
Seine Hautlosigkeit wurde zur Metapher künstlerischer Sensibilität und Verwundbarkeit. An ihm und seinem Leiden ließ sich die Bereitschaft ablesen, sich selbst mit Haut und Haar einzusetzen für die Sache der Kunst. So schrieb Christa Wolf 1989 im Rückblick auf ihre Rolle in der DDR selbstkritisch:
Der Schrei, der uns in der Kehle saß, ist nicht ausgestoßen worden. Aus unserer Haut sind wir nicht herausgekommen.
Hautlos zu leben und also schmerzempfindlich zu sein, war für sie gleichwohl ein Synonym ihrer künstlerischen Existenz. So schrieb sie 1969 in einem Brief über Kafka:
Ach, mein Gott, kann ein Mensch verletzlich sein. So ohne Haut leben müssen und nicht nur für Wochen, sondern immer, sogar in steigendem Maße.
Für einen westdeutschen Autor wie Thomas Hetje beschreibt der Marcias-Mythos das Verhältnis des Schriftstellers zur Öffentlichkeit. Für Ostdeutsche spiegelte sich in ihm das ambivalente Verhältnis zur Macht.
Aber Parteinahme ist schon verkehrt. Was wäre der Künstler ohne die Öffentlichkeit, ohne die Blicke, die sich auf ihn richten?
Franz Fühmann hat seine Marcias-Erzählung aus dem Jahr 1977, kurz nach der Biermann-Ausbürgerung, Heinrich Böll gewidmet, der ja so eine Art Schutzheiliger osteuropäischer Dissidenten war.
In der DDR war es damals en vogue, ins Mythologische auszuweichen, um Themen zu verhandeln, die anders nicht an der Zensur vorbeigekommen wären.
In seiner Nacherzählung bleibt Fühmann aber betont neutral. Ja, schlägt sich sogar eher auf die Seite Apolls, der gewissermaßen in historischer Mission handelt und von dem es heißt:
Der Herr des delphischen Orakels spricht nicht und schweigt nicht. Er bedeutet. Was geschehen musste, war geschehen.
Der Höhepunkt der Geschichte gleicht bei Fühmann einem christlichen Wunder. Die Haut ist dem Marcias schon abgezogen. Die Skythen haben ihre Arbeit getan. Die Faune halten den Atem an und dann geschieht das Wunder. Eine Art Wiederauferstehung.
Die Skythen kappten die Knorpel der Hufe, zusammensackende glitschige Klumpen. Und da der Leib in den Balk niederstürzte, brauste Kybele durch den Wald. Dunkler Sturm und die Flöte tönte. Viel hundertfacher Aufschrei der Nymphen und das Fleisch des Silens zog in die Haut ein. Säfte, Fasern, Fett, Gekröse. Und die Haut, aufschwellend, goldbraun, strotzend, begann sich in den Klängen zu wiegen. Spitze Ohren, stampfende Hufe, wackelnder Schmerbauch, hüpfender Schwanzstummel, die aufrechte Rute zum offenen Himmel. Und die Arme umschlangen die schwarzen Fichten, und ihr Wiegen bewegte den Berg und den Wald. In unbegreiflicher Süße die Flöte. Die Skythen stürzten sich auf den Balk. Doch die Wucht ihrer Hiebe verstärkte sein Wiegen und die Schnitte, spurlos, schlossen sich.
Alles Leben geht in die abgezogene Haut über. Die Kunst überdauert den Künstler.
In unbegreiflicher Süße die Flöte.
Und deshalb ist das, was von Marcias bleibt, ab jetzt unverwundbar. Das, was da lebt, diese tanzende Haut, können die Folterknechte nicht noch einmal töten. Das Kunstwerk entzieht sich ihrer Gewalt.
Diese Verwandlung überwältigt schließlich auch Apoll. Als Gott der Künste ist er der Kunst ja bewundernd zugetan. Fühmann gestaltet diesen Augenblick so, dass wir miterleben, wie Apoll das verliert, was ihn ausmacht, die Distanz. Er ist so fasziniert, dass er die Haut berühren muss.
Und dann geschah das Unglaubliche. Doch die Musen sahen es mit eigenen Augen. Apollon, der reinste der Reinen, rührte die Haut an mit einem Tupfen des Fingers, mit dessen Hülle. und die Haut zerklaffte bei seiner Berührung, aber auch diese Stelle schloss sich.
Anders Thomas Prasch, der 1977 vom Osten in den Westen übersiedelte. In seiner Erzählung Der Zweikampf aus demselben Jahr wie Fühmanns Version verweigert Marcias hartnäckig den Wettkampf.
Apoll hält ihm vor, er habe verbreitet, den Mächtigen zu Fall bringen zu wollen. Doch Marcias sagt nur, ich bin nicht mehr interessiert.
Bei Brasch spielen die Musen eine ziemlich miese Rolle. Sie legen als Kunstrichterinnen die Kriterien so fest, dass Marcias nur verlieren kann. Apoll punktet damit, dass er sein Instrument umdrehen und dazu singen kann. Das geht mit der Flöte nicht. Marcias findet Apolls endlosen Vortrag und seinen pathetischen Gesang komisch und wälzt sich lachend auf dem Boden. Als er dann spielen soll, winkt er ab.
Ich habe keine Lust. Aber du hast überall verbreitet, dass du den Mächtigen zu Fall bringen wirst. Jetzt ist die Gelegenheit, sagte Apoll. Ich bin nicht mehr interessiert. Was willst du machen? Fragte Apoll. Nichts, sagte Marcias.
Er geht weg, aber so leicht entkommt er nicht.
Apoll ist geradezu verzweifelt über die Absage und schickt die Musen, damit sie Marcias zurückholen.
Daraus lässt sich auf Braschs eigene Situation schließen, der im Westen singen und spielen soll. Er hat verzweifelt versucht, sich der Indienstnahme als östlicher Dissident zu entziehen. Legendär sein Auftritt, als er den Bayerischen Fernsehpreis entgegennahm und seine Dankesrede dazu nutzte, zwischen privatisierender Kunstproduktion und der Kollaboration mit den Mächtigen einen dritten Weg vorzuschlagen. Den Scheck einzustecken und mit dem Geld den gebenden Staat anzugreifen. Als Künstler habe er die Zerreißprobe zwischen Korruption und Talent auszuhalten.
Apoll ist bei Thomas Brasch verzweifelt darüber, dass Marcias nicht spielen will und sich dem Wettkampf verweigert. Die Musen haben ihn längst zum Sieger erklärt, aber darum geht es ihm nicht. Er will Marcias hören.
Und er arbeitet an einer Vertraulichkeit mit dem Unterworfenen, wie sie zwischen den Herrschern in der DDR und den Künstlern üblich war.
Spiel, hustete er und schob ihm die Flöte zwischen die Finger. Lass mich, sagte Marcias. Sag mir den Grund. Welchen Grund? Wenn du nicht spielst, werden sie dich töten, sagte Apoll. Marcias steckte die Flöte in den Mund und biss mit aller Kraft hinein, bis seine Zähne brachen. Bist du deshalb hergekommen? Fragte Apoll. Marcias antwortete nicht. Er starrte ins Gras. Apoll sprang auf. Das Urteil! Das Urteil! Schrie er. Wer ist der Sieger? Du bist der Sieger, Apoll, antworteten die Musen im Chor. Bestraf den Unterlegenen, rief Apoll, schnell.
In der Version von Brasch sind es dann die Musen, die Marcias die Haut abziehen. Sie stürzen sich wie die Erinnyen auf ihn. Nur das Gesicht und die Hände sind am Ende noch von Haut bedeckt, so als hätte er eine Maske auf und Handschuhe an.
Grauenhaft.
Und dann endlich schreit er.
Ein Wind kam auf, und sie sahen, wie die Luft seine Nervenstränge bewegte. Jetzt erst begann er zu schreien. Einmal schien ihnen, als hätte er aufgehört, obwohl sein Mund offen stand. Ein anderes Mal dachten sie, der Ton wäre in eine für sie nicht mehr hörbare Höhe gestiegen. So gut wie jetzt kann er auf der Flöte nicht gewesen sein, sagte Apoll.
Der Schrei des Gefolterten verwandelt sich in Kunst.
So gut wie jetzt kann er auf der Flöte nicht gewesen sein, sagte Apoll.
Und die Musen? Was sagen die dazu?
Die sehen es genauso. Michael Köhlmeier findet folgendes Ende.
Die Musen standen dabei. Und das Geschrei des Marcias war ihnen wie Musik. Denn die Musen verstehen es, in allen Dingen der Welt das Schöne zu sehen.
Die Erfindung der Kunst. Warum der Satyr Marcias gehäutet wurde. Ein Feature von Jörg Margenau aus dem Jahr 2018. Es sprachen Eva Meckbach, Regina Lemnitz und Walter Kreie. Ton Alexander Brennecke, Regie Friederike Wigger, Redaktion Jörg Plath.